Wir reden heute über Bodenflügel, wir reden über Transvaal und wir nehmen Abschied.
Hör mal, Herten.
Damit herzlich willkommen bei Hör mal Herten, dem Podcast der Härtner Allgemein. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Harald Landgraf.
Ja, hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir steigen mit einem Thema ein, was unsere Facebook-Seite zum Explodieren gebracht hat sozusagen. Es geht um die Bodenflügel. Und für alle, die nicht wissen, was das sind diese zwei, ich nenne es mal Skaterrampen, obwohl Skater da nicht erlaubt sind, vor dem Rathaus und auf dem Otto-Wels-Platz vor dem Eingang zum Kaufland. Die sollen weg, wenn es nach dem Willen der Stadt geht. Und zwar sollen vor dem Rathaus Parkplätze dann wieder entstehen, so wie das früher einmal der Fall gewesen ist. Hintergrund ist, dass in den kommenden Jahren mit den ganzen Sanierungsarbeiten an St. Antonius auf dem Marktplatz und so weiter ungefähr 30 Parkplätze wegfallen werden in der Innenstadt und die will man so ein bisschen kompensieren.
Mindestens sogar, ne? Mindestens. Wahrscheinlich mehr.
Genau. Und da braucht man irgendwie Kompensation und die soll unter anderem so aussehen, dass man vor dem Rathaus wieder ein paar Stellplätze hat. Zumindest für diejenigen, die mal eben in der Verwaltung was erledigen müssen oder so. Ich denke mal nicht für diejenigen, die jetzt stundenlang einkaufen gehen in Herten. Aber entschieden ist da noch nichts. Es geht es erstmal nur darum, dass diese Bodenflügel da weg sollen, weil das ist Kunst tatsächlich. Das hat eine Künstlerin damals konzipiert und Herten sagte dann, nehmen wir. Und jetzt sind über 20 Jahre vergangen. Das bedeutet, die Fördergelder müsste man auch nicht mehr zurückzahlen. Und jetzt kann man daran quasi und das Ganze entfernen. Natürlich dann, ich glaube, im Einklang mit der Künstlerin, ne, Joachim?
Im Einklang weiß ich nicht.
Hat die dann Mitspracherecht noch?
Ein Recht bestimmt nicht. Sie hat aber die, also das Urheberrecht auf ihr Kunstwerk. Das heißt, man darf es nicht irgendwie verunstalten zum Beispiel, ne? Oder man darf auch nicht eine Sache so daneben bauen, dass das Kunstwerk beeinträchtigt wird. Das war auch mal Thema bei der Halde, ne? Als das Windrad direkt neben das Horizontobservatorium sollte. Und da ging es dann auch um das Urheberrecht am Horizontobservatorium, was durch das Windrad geschädigt würde. Im Übrigen gab es sowas schon. Die mintfarbenen Kübelchen mit ihren Bäumen, die ja
die berühmten,
genau, die ja nicht bei vielen Leuten sehr gut ankamen, die standen vor nicht allzu langer Zeit nach Meinung der Künstlerin zu nah an ihrem Bodenflügel und mussten tatsächlich ein paar Meter weggeschoben werden, weil das beeinträchtigte das Kunstwerk. Ist wahrscheinlich auch objektiv so, wobei ich muss sagen, ich persönlich habe nie da ein Kunstwerk wahrgenommen. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
Und es soll ja im Prinzip ein Kunstwerk für die Raumwahrnehmung sein an dem Ort. Das ist ja im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Otto-Wels-Platzes entstanden und das ist ein Konzept gewesen, was diese Kunst im öffentlichen Raum mit der Umgestaltung des Platzes miteinander verband. Und dann sollen zwei Teile sein, die eine Spange bilden über die Kurt-Schumacher-Straße. Und zum Beispiel auch die Pflasterungen in der Kurt-Schumacher-Straße, die gehören auch mit dazu. Also sind auch ein gestalterisches Mittel. Und leider lässt sich das optisch nicht so gut wahrnehmen wie auf Architekturskizzen oder aus der Vogelperspektive. Das wird ja immer gerne als Beispiel gezeigt.
Dann, da sieht es immer gut aus, ja.
Dann denken alle, hey, wow, genial. Und da sind auch immer tolle Kontraste und ist auch alles dann noch sauber, aber mit den Jahren wird das alles ein bisschen schmutziger und dann ist halt alles grau in grau und wenn das nicht vernünftig gepflegt wird, erkennt man das Kunstwerk nachher auch nicht mehr und das ist da ja auch passiert. Da sind ja auch Fahrradständer dann in der Zeit dann da vorgestellt worden. Ja. Und insofern haben die Leute das dann irgendwann nur noch als Brunnenanlage wahrgenommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben als nicht mehr benutzbare Skaterrampe. Übrigens, laut einem Prospekt sollte das tatsächlich für Skater benutzbar gestaltet worden sein. Mhm. Aber irgendwie hat es dann aus Sicherheitsgründen dann ein Verbot dafür gegeben. Das kam erst danach.
Da hat wahrscheinlich dann irgendein Versicherungsagent der Stadt gesagt, pass mal auf.
Naja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, offen gestanden. Das soll ja eine, wie es hieß in dem Originalentwurf, eine Bühne für urbane Aktivitäten sein. Ja. Da gehört Skaten ja zu. Man kann also drauf liegen, sitzen, was man sonst unter urban noch versteht, aber auch skaten. Wenn ich mir das nur angucke, da ist nichts als Beton. Das heißt, jeder, der fällt, fällt richtig hart. Also sprich Knochenbrüche sind da quasi in Kauf zu nehmen. Es gab vor ein paar Jahren schon mal Eltern, die gesagt haben, das ist für Kinder untauglich. Nicht nur diese Skaterrampe, sondern auch das Ding da am Brunnen, die Schräge. Und forderten, dass das da wegkommt und was anderes dahin. Und da gibt es jetzt natürlich ganz schnell ganz viele Meinungen zu dem Thema. Fakt ist, beschlossen ist der ganze Kram ja noch nicht, aber die Stadtverwaltung schlägt das so vor. Die macht damit im Grunde sowas wie die Quadratur des Kreises, weil die hat zwei andere Plätze, die umgestaltet werden sollen. Das wollte der Rat so. Aber er wollte irgendwie nicht, 50 Parkplätze einfach subtrahieren aus der Innenstadt. Nämlich den Marktplatz. Dafür gibt es auch schon Architektenwettbewerbe und alles. Der soll dann schön grün werden. Da parken jetzt noch 40 Autos ungefähr.
Bald dann nur noch 20 laut Plänen.
Genau. Mhm. Und dann hat der Rat auch gesagt, ihr müsst, liebe Stadtverwaltung, die Platanen vor der Antoniuskirche retten. Retten heißt, die Baumscheiben brauchen mehr Platz und das wiederum heißt, die Parkplätze da vorne fallen weg. So, wenn man jetzt beide Plätze schön macht, schön grün macht, auch im Sinne der Ratsmehrheit, dann gehen da mindestens 40 Parkplätze kapeister.
Ja.
Das wiederum findet der Einzelhandel doof, das fand dann auch die Politik überwiegend doof und man hat den ganzen Kram verschoben. Also im Grunde noch keine richtige Entscheidung. Und jetzt sagt die Stadtverwaltung eben, dann lass uns doch das Problem zusammen mit dem Otto-Wels-Platz und vorm Rathaus mit dieser Situation lösen. Dann wird eben als dritter Platz dieser ebenfalls grüner, was jetzt kein Kunststück ist, weil da ist kein Quadratzentimeter grün. Also der wird dann etwas grüner. Dafür muss dann die Kunst weg. Ich hatte ja meinen Text angefangen mit dem schönen Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Liegt im Auge des Betrachters, aber es soll weg, laut Stadtverwaltung, obwohl es Kunst ist.
Und obwohl ja auch noch juristisch fraglich ist, ob es so einfach weg kann.
Genau. Da kommen wir nochmal gleich zu, aber eben zu der Quadratur des Kreises, die da angestrebt wird. Ich kann dann eben, wenn das so hinterher vom Rat beschlossen wird natürlich, wie die Stadtverwaltung es will, dann gibt es Landeszuschüsse für den Umbau aller drei Plätze und die Stadt kann für relativ wenig Geld, wird immer noch wahrscheinlich ein Millionenbetrag sein, eben drei Plätze umgestalten und nur wenige Parkplätze verlieren, dadurch, dass dann eben vorm Rathaus eine Reihe Parkplätze möglich sind. So.
Tja.
Dann sagt man jetzt, ja, eigentlich werden alle drei Plätze grüner, als sie jetzt sind, also kann da ja keiner, der grün links bewegt ist, was dagegen haben, aber das werden wir noch sehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sehr viel Unterstützung im politischen Raum für diesen Bodenflügel gibt, weil die Begeisterung hält sich da eher in Grenzen, was dieses Kunstwerk angeht.
Auch in der Bevölkerung, also das haben wir ja so an dem Feedback auch mitbekommen. Also die meisten sind begeistert, wenn das verschwindet.
Ja. Seltsamerweise ist das damals ein erster Platz in irgendeinem Landeswettbewerb NRW macht Plätze oder sowas geworden und hat richtig Geld gekostet. Ich glaube 170.000 damals noch unter Uli Petzel, Bürgermeister Uli Petzel, bestellt, in Anführungszeichen, das Kunstwerk. Aber möglicherweise ist es auch einfach aus der Zeit gekommen. Ich meine, vielleicht war damals Beton noch ein bisschen mehr in, als es heute ist. Heute ticken die Stadtplaner mehr grün.
Ja, das war, glaube ich, noch so das Überbleibsel der 90er. Da hat man ja sehr viel damit gebaut. Ja. Und wie man hörte, der damalige Baudezernent war ja auch ein großer Fan von solchen Betonwüsten, sage ich jetzt mal. Deshalb sieht unter anderem der Otto-Wels-Platz ja so aus, wie er aussieht.
Wer war damals Baudezernent?
Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe extra jetzt gesagt, der Baudezernent, weil ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf.
Das muss Anfang der 2000er gewesen. Ach, das war doch der Volker Lindner bestimmt.
Ja, das kann gut sein.
Der Name kommt mir bekannt vor,
Der war ein Betonfreak.
Es wurde ihm so nachgesagt, ja. Das hatte ich schon mal bei einem Bericht über den Otto Welsplatz.
Ich finde den Mann erstens total nett, zweitens machte er immer einen kompetenten Eindruck auf mich und das würde ich jetzt ihm eigentlich nicht unterstellen.
Weißt du was, während wir weiterreden, gucke ich mal nach.
Ja.
Bevor wir jetzt irgendwie jemand Falsches hier
Der ist ja unter anderem für die Konzeption auf den Halden verantwortlich und für die ganze Sache auf Ewald und Schlegel und Eisen sogar auch noch, hat er auch mit auf den Weg gebracht. Und ja. Gut.
Da ist während du da nachschaust, können wir ja vielleicht mal drüber reden, ob das eventuell gar nicht so einfach ist für die Stadt,
genau, das Kunstwerk loszuwerden. Genau, wo siehst du ein juristisches Problem?
Ja, ja, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja, ja Urheberrechte, mhm, und die müssen beachtet werden. Und es gab ein Urteil vor 2-3 Jahren, In Hannover sollte nämlich auch ein Brunnen abgeschafft werden. Da meldete dann die Familie des verstorbenen Urhebers, des Künstlers, Rechte an dem Brunnen an und bekam auch vom, ich glaube, Oberlandesgericht, aber nagel mich nicht fest.
Verwaltungsgericht dann, wahrscheinlich, ja, ne?
Irgendwie Recht. Und die Stadt konnte dann tatsächlich nicht einfach so den Brunnen abreißen. Allerdings hatte die Stadt Hannover damals auch nur vor, mit einem Übergangskonzept diese Umgestaltung durchzubringen. Also es war kein regelrechtes, bauliches Umgestaltungskonzept, wie man das heutzutage als Stadt ja quasi anstrengen müsste, irgendwie dahinter, was über lange Frist dann halt auch zieht, sondern eben nur so ein Übergangskonzept. Und das sollte wohl auch nicht ausreichend gewesen sein.
Mit anderen Worten. In Herten ist das aber durchaus so, dass die Stadt ein langfristiges Konzept hat, beziehungsweise macht ein sogenanntes ISEC. Da kriegen Stadtplaner dann schon leuchtende Augen. Das nennt sich integriertes Stadtteilentwicklungskonzept.
Ja.
Das könnte eventuell die Lösung sein dafür.
Das wird nämlich dann über alle drei Plätze gespannt, sozusagen, das Konzept, und wird insgesamt betonen, Herten wird grüner.
Und das ist schon ein Totschlagargument.
Das findet die Landesregierung gut und das finden die Fördermittelgeber in der Bezirksregierung gut. Und ich vermute mal, dass dieses Konzept am Ende die rechtlichen Schwierigkeiten beseitigt.
Das könnte tatsächlich funktionieren. Allerdings zieht die Stadt sich dann an der Stelle den Verkehr ja wieder in die Innenstadt. Genau das, was sie eigentlich vor 20 Jahren, als der Platz umgestaltet worden ist an der Stelle, das, was sie da weghaben wollten, ziehen sie sich wieder an. Und wenn da ein Autosuchverkehr genau an der Kurt-Schumacher-Straße stattfindet, ist es für alle Besucher der Innenstadt bestimmt nicht mehr so attraktiv wie derzeit.
Ich würde mal vermuten, daran wird sich gegenüber dem jetzigen Zustand nicht viel ändern. Ich meine, wir haben Autos rein oder raus jetzt Innenstadtparkplätze, ne, auf dem Marktplatz und du weißt wo,
also
jeder Härtner weiß wo, und wir werden künftig auch einen Suchverkehr haben.
Ist ja auch die Frage, wie sie das dann da anordnen wollen. Ne? Sollen die dann längs an der an der Fahrbahnseite parken oder soll ein Platz eingeräumt werden, ob sie den drauf fahren können, wie das
früher auch war? Angedacht ist, aber noch nicht sozusagen beschlossen, sondern angedacht ist eine lange Reihe vorm Rathaus.
Okay, früher waren es ja zwei tatsächlich, ne? Eine zur Straße, eine zum Rathaus, aber ich glaube, die Straße war ein bisschen schmaler noch, wenn ich das so richtig auf den Fotos gesehen habe. Aber das so oder so, für ein paar ist da auf jeden Fall Platz und das kriege ich mal hin. Ganz kurz, Volker Lindner war es tatsächlich.
Mhm.
Und dem hat man das tatsächlich so nachgesagt, dass er Beton ganz schön findet.
Glücklich leben in Beton. Ich bin mir sicher, dass sich Volker Lindner auf diesen Podcast hin nochmal meldet. Vielleicht sollten wir ihn einladen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre das mal eine Idee. Herr Lindner, falls Sie das hören, kommen Sie gerne mal vorbei.
Der Mann hat gut zu erzählen. Also der hat viel in Herten gebaut oder bauen lassen.
Dann könnte man vielleicht auch mal tatsächlich so ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, warum denn Herten so aussieht, wie es aussieht jetzt, warum das in den letzten 20, 30 Jahren so entwickelt worden ist.
Was er da verbrochen hat, können wir ihn mal fragen. Also
möglicherweise stammt ja auch aus seiner Zeit noch die Erlaubnis, dass man auf dem Marktplatz überhaupt parken darf. Ne? Das könnte auch aus der Zeit.
Wie alt die ist, keine Ahnung.
Das weiß ich nicht.
War auch vor 20 Jahren.
Ja, Auf jeden Fall ein Mann, der viel bewegt hat, aber man muss im Fluss bleiben. Es muss sich weiterentwickeln. Und wenn das heißt, dass dann Kunstwerk vielleicht versetzt werden muss, ja, dann gehört das vielleicht auch dazu. Wir werden, ich weiß nicht, wann wird es ganz offiziell diskutiert? Ist das jetzt schon in der nächsten Ratssitzung oder?
Am Rat ist gut. Im Rat am 4. März wird schon über diesen Antrag der Stadtverwaltung entschieden. Beantragt ist dann aber nicht, wir bauen die Kunst ab, sondern wir planen dieses ISEC, also das integrierte Stadtteilentwicklungskonzept. Da ist aber schon grob diese Richtung eben vorgegeben. Ne? Aber der Rat kann dann immer noch, im Laufe des nächsten Jahres wird das dann wohl sein, diese einzelnen Platzgestaltungen abnicken und im übernächsten Jahr voraussichtlich kann dann gebaut werden.
Da sind wir mal gespannt, ob das tatsächlich dann so klappt und was am Ende bei rauskommt.
Ich finde vor allem für den Marktplatz wäre das super, weil ich finde den wirklich ausnehmend hässlich, muss ich sagen. Ja. Also so viel Stein und Beton. Und ehrlich gesagt, die Platanen, die sind ja bei uns direkt vor der Redaktionstür. Um die täte es mir leid, wenn die sterben täten, weil ich finde, es sind schöne Bäume und das finden ja auch, glaube ich, alle. Es ist wichtig, wertvoll und muss man was für tun.
Das ist ja so ein schöner Kontrast da. Der Antoniusplatz, so, ich sag mal, naturbelassen, mehr oder weniger, schön altmodisch mit Kopfsteinpflaster und so weiter. Und es sieht auch danach aus. Und dann hast du den Marktplatz, der so ein bisschen aus wie Duisburg.
Ja, stimmt.
Muss man leider sagen.
Ach, und da grenzt auch noch dieses hässliche Gerüst von der Sparkasse dran.
Das auch, ja.
Was endlich mal weg sollte.
Ist das auch Kunst?
Ja, ist das Kunst oder kann das weg? Das fällt eindeutig unter das, das muss weg, es kann leider
nicht
weg.
Ich glaube, das wird 2027 irgendwann mal in Angriff genommen, dass da die Fassade renoviert wird in der Innenstadt, am Sparkassengebäude. Da hat man
vorsorglich vor gefühlt 30 Jahren so ein Baugerüst schon mal dran gebaut.
Naja, da sind halt 24
Eigentümer,
Mietparteien quasi da dran, oder Eigentümerparteien, die da dran hängen, und die müssen alle gemeinsam einen Plan verfolgen, ne? Und das geht und dann bezahlen. Halt nicht so schnell.
Ja, das ist, glaube ich,
Millionen wird es kosten, ja.
Nun gut, wir bleiben auf jeden Fall dran und damit gehen wir jetzt auch ganz kurz in die Werbung. Nämlich alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns auf der Website, in der App. Hertner-allgemeine.de ist die Adresse. HA Plus ist die App, die ihr für iOS und Android findet. Und da könnt ihr nach wie vor 6 Monate für nur 1 Euro im Moment testen. Also insgesamt, nicht für jeden Monat einzeln, sondern insgesamt 1 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall, weil wir haben noch deutlich mehr als diesen Podcast bei uns. Natürlich aktuelle Berichterstattung, Livestreams, Lokalsport, exklusive Sachen zu BVB und Schalke und so weiter. Schaut auf jeden Fall mal rein. Nach wie vor läuft auch unsere Taschengeld-Jäger-Aktion. Da geht es um junge Leute zwischen 13 und 17, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Schaut mal unter taschengeldjäger.de nach, Jäger mit AE geschrieben, und da findet ihr alle weiteren Infos. Und nach wie vor suchen wir natürlich auch Tele-Sales-Manager für unseren Werbemarkt. Da findet ihr die Infos unter exploreyourtalents.de/jobs, und da gibt es auch direkt ein Bewerbungsformular. So, und jetzt kommen wir leider zu einem sehr traurigen Thema, und uns hat am Montag die Nachricht erreicht, dass Willi Wessel gestorben ist. Der ehemalige langjährige Bürgermeister von Herten und Ehrenbürger der Stadt. Er ist 89 Jahre alt geworden, und die Härtner Bevölkerung dann doch so ein bisschen schockiert, weil mit Willi Wessel verbinden viele sehr viel und sehr viel Positives, was die ganze Stadtentwicklung angeht. Harald, du hast dich mit seinem Leben auch nochmal auseinandergesetzt und hast den Bericht darüber geschrieben. Vielleicht erzähl mal, was hat Willi Wessel so bewegt in unserer Stadt?
Ja, vieles hat er bewegt. Wenn man das mal zusammenfassen will, so in einem Satz: er war ein großartiger Mensch und ein verantwortungsvoller Politiker und ewig dem Bergbau verbunden. Also familiär, politisch und beruflich hat er ganz viele Sachen unternommen und bewegt. Das passt fast auf keinen DIN A4-Zettel.
Da stimmt, ich habe 2. Nein. Es ist tatsächlich deutlich mehr. Ich habe ja einen ganzen Papier.
Er war vor allem ein sehr junger, erfolgreicher Politiker. Bereits mit 28 Jahren ist er Ratsmitglied gewesen und mit 32 Jahren auch schon stellvertretender Bürgermeister der Stadt Herten. mit 43 wurde er ein ehrenamtlicher Bürgermeister, dann tatsächlich 1975. Und während er das war, bis 91 begleitete er das Amt, war er auch nochmal 10 Jahre nebenbei ehrenamtlich im Düsseldorfer Landtag. Dass man dann da viele Kontakte geknüpft hat und vieles für die Stadt erreichen konnte, gerade auch bei dieser Ämterhäufung, würde man es heute wahrscheinlich nennen, ist vollkommen logisch. Und er hatte bis zuletzt irgendwie ein großartiges Gedächtnis auch. Mhm. Er konnte sich an viele Sachen noch erinnern, die zu seinen, ja heute muss man sagen, Lebzeiten dann halt auf den Weg gebracht worden sind, auch in seiner Laufbahn vor allem. Ne? Da kann man natürlich viele Sachen jetzt aufzählen, beispielsweise die Verlegung der Schweißfood-Fabrik aus der Härtner Innenstadt war ein Thema.
Genau, wissen vielleicht so die Jüngeren auch nicht mehr, da wo heute jetzt die Härtner Höfe stehen, war früher Hertha quasi, also Schweißfood damals noch. Das kann man sich heute auch nicht mehr so wirklich vorstellen.
Dann hat er viel dafür getan, dass letztendlich der Schlosspark sich für die Bevölkerung geöffnet hatte. Mhm. Da fanden jahrelang immer Demonstrationen statt, damit der Schlosspark endlich mal geöffnet würde. Das passierte dann aber auch erst 1974. Und fürs Glashaus hat er sich eingesetzt, zusammen mit Karl-Ludwig Schweißfurt, Entschuldigung, der dann 1 Million auch gesponsert hat. Letztendlich konnte dann dieser Glasbau mitten in der Härtener Innenstadt dann realisiert werden, was nicht ganz unumstritten war. Mhm. Der soll das Zünglein an der Waage gewesen sein bei der Abstimmung, habe ich dann letztendlich auch mal gehört. Er hat unglaublich viele Sachen miterlebt und auch mitbewegt.
Und ich glaube, was du gerade sagtest, er war das Zünglein an der Waage, das war bei durchaus einigen Entscheidungen in der Stadt. Ich habe vor 1,5 oder 2 Jahren mit ihm mal ein Telefonat gehabt, da ging es um die Schweineherde auf dem Otto-Wels-Platz und da sagte er, ja, das habe ich dann so wie immer gemacht. Ich habe dann, als sie sich alle nicht einig wurden, einfach gesagt, wir machen das jetzt und dann wurde das gemacht. Und ich fand das irgendwie sympathisch, auch wie er das so rübergebracht hat, weil er ist, glaube ich, so der Dirigent in Härten lange Zeit gewesen, der den Überblick behält und dann im Zweifelsfall auch mal sagt, jetzt seid mal alle still, ich spreche jetzt hier ein Machtwort, weil sonst kommen wir nicht voran. So den Eindruck habe ich, ne?
Die letzten 10 Jahre war das natürlich nicht mehr so. Ne? Mhm. Da konnte er keine Machtwörter mehr sprechen. Aber was man manchmal bei älteren Politikern sieht oder Ex-Politikern fast schon, die sind immer noch sehr gut orientiert und manchmal auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet.
Ja.
Da hat er auch kein Blatt von dem Mund genommen. Der hat, wenn man ihn gefragt hat nach aktuellen Themen wie braucht Härten neue Wohnungen, hat er immer seine Meinung ganz eindeutig vertreten. Er meinte übrigens, wir brauchen mehr Sanierung als neuen Wohnungsbau. Dann hat er zum Thema Verkehr und zu allen möglichen Themen manchmal auch Positionen bezogen, die nicht auf der Linie der SPD lagen. Mhm. Obwohl er als SPD-Mann natürlich im Grunde sehr viel Sympathien für seine Partei hat und andersrum. Aber das ficht eine Persönlichkeit von seinem Format nicht unbedingt an. Der hat zum Beispiel, letztes Jahr war das noch gesagt, er findet, dass die Stadt Härten zu viel Geld investiert, angesichts der knappen Haushaltslage, in ihre Sportstätten. Das ist jetzt eine Meinung, die in der SPD sonst keiner unterschreiben würde, offiziell. Aber wenn man sieht, was wir für Kunstrasenplätze und wahrscheinlich die neue Sporthalle am der Rosa-Parks-Schule ausgeben und gerade fürs Gymnasium ausgegeben haben, eine neue Halle und in Westerholt eine neue Halle. Naja, das kann man durchaus vertreten. Wie gesagt, kontrovers, aber er nimmt eben kein Blatt vor den Mund. Er nahm kein Blatt vor den Mund. Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn man nicht nur auf Parteilinie bleibt.
Ja, sondern jemand, der tatsächlich selber nachdenkt und selber auch Sachen voranbringen will. Und ich glaube, da hat Härten jetzt wirklich eine sehr, sehr wichtige Stimme verloren auch. Selbst wenn er jetzt nicht mehr aktiv in der Politik tätig war. Aber ich glaube, so jemand, der so einen Erfahrungsschatz hat und dann ab und zu auch tatsächlich nochmal was beisteuern kann, wenn es auch von der Seitenlinie ist. Aber es ist wichtig, einfach solche Menschen zu haben. Ja, und umso schlimmer finde ich jetzt den Verlust tatsächlich.
So ein bisschen so wie, als für Deutschland gesehen Helmut Schmidt nicht mehr da war.
Das stimmt,
den konnte man auch immer von der Seitenlinie zwischen drei Mentholzigaretten fragen. Und der hat auch nie ein Blatt vor den Mund genommen, ne?
Nee, das ist halt, wenn du so eine Karriere hinter dir hast, da hast du auch ein Standing, da kannst du es dir erlauben, das ist das eine. Und wenn du halt nach wie vor mit dem Kopf immer noch genau da drin bist in dieser ganzen Sphäre, ich glaube, dann geht's auch nicht anders. Dann musst du zwischendurch auch mal was sagen.
Ja.
Und
Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, er ist aber auch in einer Zeit bei der SPD und also bei der SPD damals in den 70er, 80er, Anfang der 90er Jahre gewesen, wo so eine Ämterhäufung ja noch viel Effekt hatte.
Ja.
Ja. Die SPD hatte die...
Die hatte die ewige Mehrheit im Land,
genau.
Im Kreis, in der Stadt, nur nicht im Bund
unbedingt. Und wenn du dann Bürgermeister bist und gleichzeitig Landtagsabgeordneter, dann brauchst du nur Schnipp zu machen und dann hast du deine Kontaktpersonen alle an einem Tisch sitzen. Da kann man natürlich dann auch tatsächlich mal mit der Hand auf den Tisch hauen und sagen so, basta, wir machen das. Das würde heute völlig undenkbar sein. Gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir so eine Parteienhäufung in der im Herdner Rat haben.
Mhm. Ja, diese Figuren fehlen, in der Tat.
Er war aber auch jemand, der jetzt nicht abgehoben im Landtag nur rumgehangen hat, sondern in Herten seine Kontakte sehr gepflegt hat.
Ja, ja.
Nicht nur Parteikontakte, sondern zu Unternehmen, zu normalen Leuten. Also er ist bei sehr vielen Menschen persönlich bekannt, ne?
Ja, das ist auch das, was ich jetzt so in den ganzen Kommentaren gelesen habe. Sehr viele, die jetzt auch überhaupt gar nichts mit Politik oder sonst was zu tun haben, die haben eine schöne Erinnerung an diesen Mann, weil sie halt mit ihm immer mal wieder ins Gespräch gekommen sind bei egal was für Anlässen. Und da ist die Meinung genauso.
Ja.
Ja, Beileid an die Familie und Herten hat auf jeden Fall eine große Persönlichkeit verloren und wir werden sie aber nicht vergessen. Und jetzt kommen wir noch zu einem etwas heiteren Thema zum Abschluss. Wir blicken in den Norden, in den nördlichsten Norden von Herten nämlich. Wir gucken auf Transvaal. Und Joachim, du hast dich damit mal so ein bisschen beschäftigt, wie überhaupt Transvaal zu dem Namen Transvaal gekommen ist. Erzähl mal.
Also als ich zum ersten Mal dieses Ortsschild gelesen habe, habe ich gedacht, was ist das denn? Transvaal. Also ich bin kein gebürtiger Härtener, von daher sehe man mir das nach. Das habe ich schon im fortgeschrittenen Alter irgendwann entdeckt. Transvaal. Dann denkt man an Transsilvanien, Transsibirien, Transnistrien und ähnliches. Trans heißt immer jenseits. Ne? Also irgendwie Transsibirien ist durch Sibirien, weiß man ja. Ne? So, und jetzt ist aber die Frage, wie kommt denn so ein kleines Nest, das waren ja ursprünglich nur 5-6 Häuser, auf so einen Namen? Wir haben Gott sei Dank einen freien Mitarbeiter, der hat sich, also ich habe im Grunde nur mit dem freien Mitarbeiter gearbeitet, nicht selber recherchiert. Der freie Mitarbeiter, Werner Koppe heißt er, schreibt öfter mal historische Sachen für uns. Der hat sich in diverse Archive begeben und festgestellt, es gab mal einen Anton Kröger, der eigentlich später nur noch Ohm Kröger genannt wurde, also Onkel Kröger. Der hat das erste Haus in Transvaal gebaut, als das damals noch nicht Transvaal hieß, sondern Teil der Gemeinde Bertlich war.
Genau.
Und im Grunde so eine Heidelandschaft oder man könnte auch sagen Einöde. Also da war nicht viel los. Genau genommen gar nichts. Ab und zu ein paar Tiere, die da geweidet haben. Und nix. Er war ein Bergmann, ist aus Paderborn irgendwann dahin gezogen, hat sich da ein Haus hingestellt und irgendwann kamen auch ein paar Häuser drumherum. Dieser Ohm Kröger ging irgendwann zu irgendeinem Arzt in Polsum war das doch.
Ja, ne? Genau. In der Postagentur, wo der Arzt seine Sprechstunde abhielt.
Genau, also der Arzt hatte seine Sprechstunde in der Postagentur in Polsum, wo sich der Ohm Kröger seine Invalidenrente damals abholte. Und damals heißt Jahrhundertwende kurz vor 1900.
Genau.
Zu der Zeit, muss man wissen, waren die Burenkriege in Südafrika, jetzt wird's heiß, in aller Munde, weil da waren zwei Kriege kurz hintereinander und am Ende gewannen die Briten gegen die Republik, Transvaal, der Buren, also Bauern, niederländisch, das waren Niederländer, Deutsche und weiß nicht, woher die noch kamen. Jedenfalls hatten die da ja kolonialistisch ihre Bauernrepublik in Südafrika ausgerufen. Die Briten mit ihrem Empire haben am Ende gewonnen und die Buren haben verloren. Der Chef der Buren hieß Paul Stephanus, hatte so einen Rauschebart, Entschuldigung, ich zeige das gerade für die Podcast-Hörer, einen ziemlichen Rauschebart, und der Ohm Kröger mit fast demselben Namen hatte auch so einen Rauschebart. Und jetzt gibt es einen alten Zeitungsbericht, den der unser freier Mitarbeiter ausgegraben hat, in dem wirklich lustig beschrieben wird, wie sich der Arzt aus Polsum damals einen Spaß draus gemacht hat, den Ohm Kröger mit dem Burenpräsidenten praktisch gleichzusetzen. Und da, wo er wohnt, ist dann seine Transvaal, also seine Republik, wenn man so will. Und da haben sich andere, weil das irgendwie so passend und spaßig war, haben sich andere angeschlossen und das wurde so ein Running Gag, so ein ironischer. Und irgendwann ist tatsächlich dieser Name Transvaal an der Gegend da in dieser Bärtlicher Einöde hängen geblieben. Einfach nur über Volksmund und so weiter.
Ja, schöner kannst du doch nicht gehen eigentlich. Ja,
witzig, ne? Also das von allen Erklärungen, die es so gibt für Ortsnamen, ist das eine der kuriosesten, finde ich. Es gibt übrigens noch zwei, drei andere Transvaals auf der Welt.
Aber, ja, die habe ich sogar hier auf der Liste stehen.
Ja, guck, hast du auch die in Bremen, nee, in Emden auf der Liste?
Emden habe ich nicht dabei. Doch, da. Ne? Port Arthur,
Transvaal. Genau, da gibt es nämlich am Hafen diesen Stadtteil Port Arthur / Transvaal, was auch einen eigentümlichen Hintergrund hat. Aber wir wollen jetzt nicht die noch alle aufdröseln. Die sind alle immer irgendwie erklärbar, aber mitunter schwierig erklärbar.
Genau. Stadt Wittingen hat auch noch einen Ortsteil, der so heißt. Und dann gibt es in den Amsterdam, Niederlanden zwei.
Ja, genau.
Amsterdam, dann haben wir noch Den Haag und Leeuwarden. Da gibt es auch noch einen Ortsteil, der so heißt. Ich meine, in Niederlanden liegt es ja nahe, dass der Name da auch irgendwo mal vorkommt. Aber hier und vor allen Dingen dann mit der Vorgeschichte ist schon kurios.
Das ist im Grunde, ist dieser Name Transvaal so eine Koloniegeschichte. Ne? Also man hat die Wahl nach Südafrika verlegt und da ist es dann die Transvaal. Genauso wie es in den USA etliche Orte gibt. Meine Verwandtschaft in den USA zum Beispiel wohnt in New Berlin.
Ja,
das ist so ähnlich. Ne? Man hätte,
in Brunswick.
Man könnte auch Trans-Berlin sagen, das ist im Grunde so ähnlich. Aber naja, alles andere Geschichte.
Wir müssen uns nur noch einig werden, wenn es niederländisch ursprünglich ist, müsste es ja eigentlich Transvaal heißen. Ne?
Oh, da erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Holländisch kann ich nicht.
Ja, V wird wie F ausgesprochen. Dann gibt es ja das den Fremdenverkehrsverein.
Na, das ist ja fein.
Sie sind im falschen Format hier. Aussprache ist gefragt.
Ja, müssen wir meinen Herren jetzt etablieren, ne? Wir sagen immer Transvaal und.
Ja. Ich habe auf jeden Fall nach dieser wirklich informativen und lustigen Geschichte den Herrn Koppe gebeten, doch mal dem einen oder anderen Ortsnamen in Herten nochmal auf die Sprünge zu kommen. Mhm. Vielleicht weiß ja auch jemand, was über den Knöchel für eine Herkunft hat.
Zum Beispiel.
Keine Ahnung.
Ein bisschen klug scheißen kann ich.
Ja.
Lange Bochum. Weißt du, wo das herkommt?
Boah, nee.
Von den langen Buchen.
Ja. Ach.
Ja. Einfach nach den Bäumen benannt, die da sehr häufig vorkommen. Und über den
Katzenbusch haben wir ja auch schon
Darüber haben wir mal geschrieben.
Genau.
Ne? Also von Karte und Kotten kommen könnte und der Busch halt steht für den Wald. Aber spannend ist auch die Geschichte mit Bärtlich als Ortsteil an sich, weil da stellte sich dann immer die Frage, wer war zuerst da, der Bauer oder der Ortsteil? Und das sind interessante Themen, denen man da nachspüren kann.
Ja, manchmal werden ja Ortsteile wirklich nach den Bauernfamilien benannt. Ne? Das steht auch auf diesen Gemarkungen immer der Hof mit Namen, einfach weil der über Jahrhunderte oft den Namen behält und vergeben wird, eben an Sohn und Enkel und so weiter. Ne?
Ja, ich meine, Schulte-Scherlebeck ist so eine Familie als Beispiel, die seit Jahrhunderten schon an diesem Ort sich befindet.
Spargel anbauen.
Vor allen Dingen Spargel.
Aber was hat es mit den Paschen oder mit dem Pasch oder so zu tun, dass der Paschenberg dann seinen Namen bekommen hat? Das habe ich noch nicht so.
Das habe ich mal nachgelesen. Es gibt verschiedene Paschgraben. Mir ist das aufgefallen, weil in Recklinghausen gibt es einen, in Recklinghausen-Osten, Paschgraben. Und das ist praktisch ein Graben, der ein Feld begrenzt oder eine Wiese begrenzt. Den nennt man irgendwie Niederdeutsch, Westfälisch, Pasch oder Pesch. je nach Gegend.
Guck mal.
Und der Paschenberg soll seinen Namen auch daher haben. Das heißt, es ist ja so eine Erhebung, also Berg, ein bisschen übertrieben, ein Hügel. Und da muss es wohl auch irgendwo diese Gräben gegeben haben an den Wiesen. So.
Wäre auch nicht schlecht.
Mein Rott.
Mein Gott, wir werden noch richtig historisch.
Ein weites Feld.
Ja, ja. Wir haben vor allem genug kuriose Ortsnamen und können da bestimmt noch die eine oder andere lustige Geschichte. Wie gesagt, vor allem über den Knöchel würde mich interessieren, ja, weil das finde ich so bildlich, aber keine Ahnung.
Wie. Ja. Wir schauen nach.
Und wir werden auch irgendwann nochmal, glaube ich, die Geschichte mit dem Golem erzählen. Das hast du mir mal gesagt, ne? Das ist da auch irgendwas vom Bakumatal, so eine Fantasiegeschichte mehr oder weniger.
Eine Gruselgeschichte, ne?
Ja. Irgendwie, ich kriege es nicht mehr ganz auf.
Wie der Mühlenteich entstanden ist im Bakumatal?
Ja, ich glaube, darum ging es, ja. Also da müssen auch wir spannend, eigentlich auch nochmal eine komplette Sendung über sowas machen. werden wir auf jeden Fall nochmal mit einflächen hier in dem Podcast, weil ich finde es auch mega spannend. Und wie gesagt, bei uns auf der Website, in der App, da findet ihr natürlich dann das Ganze in aller Ausführlichkeit auch nochmal.
Übrigens, wenn man bei uns nachguckt in der App,
ja,
man sieht sogar noch das alte Haus vom Ohm Kröger, das steht nämlich noch.
Genau, das steht bis heute. Kann man sich immer noch eine Wohnung drin mieten. Das ist, glaube ich, jetzt ein Mietshaus, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Mehrfamilienhaus.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wo es ist und dass es im Moment bewohnt ist. Ist aber auch ein ganz kleines Haus. Also da ist, ich glaube, das ganze Haus ist eine Wohnung. Ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja, damals brauchte man nicht so viel Platz. Oder man hat anders geplant, sagen wir mal so.
So anderthalbgeschossig und sieht aber nett aus. Ja, okay.
Wir kommen jetzt angesichts der Zeit zu unseren Wochenendtipps einmal ganz kurz. Und da starten wir erstmal mit einem Gruß an alle muslimischen Zuhörer. Der Ramadan startet. Wir wünschen euch eine schöne Zeit schon mal. Da werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal etwas ausführlicher drauf eingehen. Und morgen findet eine Veranstaltung in Marl statt, die auch für Herten ganz interessant ist. Da ist nämlich der Vorentscheid zu Jugend forscht. Und da ist dieses Mal Herten mit, ich muss nochmal nachgucken, insgesamt 4 Projekten vertreten vom städtischen Gymnasium. Und zwar haben wir da unter anderem Analyse und von Reinheit und Auflösung von selbst hergestellten Aspirin im Vergleich zu industriell hergestellten.
Das ist echt? Die haben selber Aspirin gemacht?
Offenbar. Dann haben wir, es ist eine lange, sehr kleinteilige Liste, wir haben Filterung und Zersetzung von Mikroplastik, sehr wichtiges Thema.
Ja.
Wir haben Stromgewinnung durch organische Lebensmittel, finde ich auch sehr spannend. Und wir haben noch verändert ein Energy Drink, die Herzfrequenz und Konzentration im Körper. Das sind die 4 Projekte, die aus Herten mit teilnehmen.
Ich habe mal mitgekriegt, dass man aus Kartoffeln eine Glühlampe zum Leuchten bringen kann.
Sogar sehr einfach, ja.
Ja, guck. Wahrscheinlich machen die so was Ähnliches, bloß besser.
Ich denke mal, weil sonst bräuchte man sehr viele Kartoffeln, um, weiß ich nicht, einen ganzen Haushalt damit zu bestromen. Aber genau darum geht's, dass man tatsächlich solche Methoden dann weiterentwickelt und die dann tatsächlich auch was auf größerer Skala bringen. Worum es da im Detail geht, das könnt ihr euch angucken am Freitag ab 10.45 Uhr und zwar im Feierabendhaus, ne? Genau, im Feierabendhaus in Marl. Das ist direkt am Chemiepark. Passenderweise der Chemiepark, beziehungsweise manche der Unternehmen von dort, die sind natürlich auch Sponsoren von der ganzen Nummer. Und da könnt ihr dann ab 10:45 euch das anschauen und direkt nebenan im Informationscenter im IC, da ist dann am 15 Uhr die Preisverleihung und wer da gewinnt, der darf dann vom 17. bis 19. März an der Ruhr-Universität in Bochum am Landeswettbewerb teilnehmen. Und mal gucken, vielleicht ist Herten dann ja tatsächlich oben mit dabei.
Mit Kartoffelstrom.
Genau. Unter anderem. Und Mikroplastik.
Ja, klar.
Das gereinigt wird und so weiter. Bei meiner Zettelwirtschaft komme ich jetzt langsam hier durcheinander. Wir haben noch, heute Abend
ist es, nein, morgen Abend, Freitagabend ist es direkt, 20 Uhr im Glashaus. Die 7. Young Scott Strat Awards Winner Tour. Da gibt's wunderschöne Folkmusik, schottische Folkmusik. Und da könnt ihr euch noch Karten sichern, wenn ihr wollt. Am Samstag startet in St. Maria Heimsuchung die Lego-Ostergeschichte. Da gibt es eine Ausstellung, eine Wanderausstellung, die da Halt macht vom 21. bis 5.3. und da wird die Ostergeschichte in Form von kleinen Lego Dioramen, sage ich jetzt mal, dargestellt.
Was für Rahmen?
Heißt es Dio?
Du, ich kenne das Wort nicht.
Kleine Schaukästen.
Ah, okay. Das so. Verstehe ich.
Ich meine, das heißt Diorama.
Bestimmt.
Korrigiert mich, liebe Zuschauer. Und das Ganze ist geöffnet an Donnerstagen von 16 bis 18 Uhr, samstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Vor allen Dingen für Kinder ist das immer wunderschön. Ich kenne es ja aus Mal, da gab es das mal mit der Weihnachtsgeschichte und ich kann nur sagen, die Kleinen waren begeistert. Dann haben wir am Sonntag 10 Uhr den 125. Bärtlicher Straßenlauf. Den wow. Sport können wir ruhig mal hier mit reinnehmen. Auf dem Sportplatz in Bärtlich. Seid einfach dabei, lauft mit oder feuert an oder genießt einfach nur eine Bratwurst am Rande. Lohnt sich auf jeden Fall, da ist immer die Hölle los. 125 machen wir es ja schon gesehen oder 124. Dann haben wir am Sonntag um 11 Uhr noch Herten liest besonders in der Umweltwerkstatt. Das ist ein Vorleseangebot für Familien und um 11 Uhr startet auch die Hochzeitsmesse im Schloss. Da könnt ihr dann hin, wenn ihr bald heiraten wollt und noch so ein paar Tipps braucht für Mode, Dekoration und alles, was da so dranhängt. So, und dann haben wir es jetzt für heute. Vielen Dank euch beiden. Danke Joachim.
Ja, gerne.
Danke Harald.
Danke und tschüss.
Genau, in diesem Sinne. Ciao, ciao.